Es ist Radio Freizeit und nicht unbedingt für alle Freizeit. Es ist aber Zeit für Unterdessen, unser Tagesmagazin, heute am 26. März des Jahres 2026. Willkommen bei dieser Sendung. Es ist draußen wieder ein wenig frisch geworden, frisch im Temperatursinne. Es ist zwar eigentlich ganz schönes Wetter, die Sonne scheint nicht unbedingt, es ist bewölkt, aber es ist frisch und es ist angenehm unterwegs zu sein auf den Straßen dieser Stadt. Ich hoffe, dass es viele von euch gibt, die im Moment noch nicht unterwegs sind und wenn sie unterwegs sind, dass sie auch dann radiofrei hören, auf welchem technischen Weg auch immer. Und diejenigen, die zu Hause sind, allemal. Willkommen bei Unterdessen am 26. März 2026. Und dieses Willkommen sagt euch Reino. Natürlich gibt's in diesem Unterdessen auch wieder eine ganze Menge unterschiedlichster Beiträge zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben zum Beispiel einen Rückblick auf den 18. März dieses Jahres. An diesem 18. März war in Deutschland zum ersten Mal der vom Bundespräsidenten ausgerufene Tag der Demokratiegeschichte. Und da gab es eine Veranstaltung, über die es hier in diesem Unterdessen einen Bericht gibt. Und noch etwas zum Thema Demokratie. Es gibt einen Bericht von Caro zum Schülerparlament. Dann haben wir natürlich wie immer am Donnerstag einen Blick auf die Filme der Woche und es gibt einen Zettelkasten mit einer Buchbesprechung. Und zeitlich nicht zuletzt, aber jetzt in dieser Liste zu allerletzt gibt es dann auch noch einen Bericht über eine Demonstration, die es gestern in Erfurt gab, zum Thema Psychotherapie und deren Vergütung. Natürlich gibt es auch Musik in dieser Sendung und wir fangen auch gleich mit einer Musik an, die ein bisschen zur zeitlichen Einordnung in dieser Sendung hineinpassen soll. Die Musik heißt nämlich Früh am Morgen und diesen Titel, den spielt das Piano Meets Vibes Duo. Und warum ich diese Gruppe, dieses Duo rausgesucht habe, dazu komme ich dann später noch im Zusammenhang mit den Filmen. Erstmal diese Musik Früh am Morgen. Thank you. Dieser Titel »Früh am Morgen« von dem Duo Piano Meets Vibes ist natürlich ein Beleg dafür, wie unterschiedlich man aufwachen kann. Da gibt's Leute, die brauchen einfach einen ganz, ganz schmissigen, harten Rock, um aufzuwachen. Und andere, die wachen so auf, wie diese Musik gerade eben war. Smooth, langsam, gemächlich. Nun denn. Ich hoffe, für jeden von euch ist heute was dabei. Ich komme zu einem ersten Thema, nämlich dem Thema Psychotherapie. Die Suche nach einem Therapieplatz ist für psychisch Erkrankte in der gesetzlichen Krankenversicherung jedenfalls eine Herausforderung. Patientinnen müssen teils monatelang warten. Und als ob das noch nicht genug wäre, zeigt denn dann ein Blick in die heutige Tageszeitung, dass die Situation jedenfalls nicht besser werden kann. In der Zeitung wird nämlich zitiert eine Studie, die auf den Markt gekommen ist, die heißt Jugend in Deutschland 2026. Und laut dieser Studie wird die Anzahl derjenigen jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren, die psychisch erkrankt sind, einen neuen Höchststand haben. Fast jeder dritte befragte Jugendliche, heißt es da, nämlich 29%, gab an, das Gefühl zu haben, eine psychische Behandlung zu benötigen, so heißt es in dieser Studie. Im Vorjahr war dieser Wert noch bei 24%. Und wenn man sich das Ganze etwas genauer anguckt, dann stellt man fest, dass noch höher der Wert bei jungen Frauen ist, nämlich 34%, bei Studierenden 32% und bei Erwerbslosen 42%. 15% gaben an, aktuell in einer Behandlung zu sein. Das waren 2025 13%. Eine ganze Menge, und trotzdem soll ab April bei den Honoraren für PsychotherapeutInnen gekürzt werden. Und das macht die Teilnahme an einer Demonstration, die gestern hier in Erfurt stattgefunden hat, am Thüringer Landtag, verständlich. Die Teilnehmenden sind wütend, und Asmus und Martin haben das eingefangen. Sie waren nämlich vor Ort und berichten über diese Demonstration gestern.
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Unterstützer unseres wütenden Protestes. Professor Strauß hat gesagt, er hat schon seit langem nicht mehr auf einer politischen Demo gesprochen. Ich habe noch nie auf einer politischen Demo gesprochen, dann versuchen wir es mal. Wo sind die ganzen Staatssekretäre? Die dürfen sich gerne melden. Aha. Sofort die beschlossenen Kürzungen unseres Honorars. Hier wird an einer völlig falschen Stelle auf Kosten psychisch Erkrankter und derer, die sie verantwortungsvoll behandeln, gespart. Wir helfen, ihr kürzt.
Schätzungsweise um die 200 Teilnehmende applaudieren der wütenden Rede von Dr. Baum von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Denn es geht nicht nur um das Geld, sondern auch um Anerkennung, wie wir von Teilnehmenden erfahren.
Also ich finde, es ist grundsätzlich erstmal eine Herabwürdigung und eine geringe Wertschätzung einfach unseres Berufsstandes. Es macht mich ärgerlich und auch traurig.
Es ist ziemlich schockierend, weil man ja die ganze Zeit an Patienten arbeitet, ne, und systemrelevant ist, aber sich schlussendlich komplett ausgeschlossen und im Stich gelassen fühlt. Und wir in der Vergleichsgruppe, in der Ärztegruppe schon die am geringsten verdienste Berufsgruppe sind.
Ich bin zutiefst gekränkt. Ich fühle mich den anderen Arztgruppen gegenüber zurückgesetzt. Ich könnte, wenn wir sparen würden, wenn alle mitsparen würden, könnte ich sogar mitgehen. Aber das ist so ungerecht. Es macht deutlich, dass der Beruf von unserer heutigen politischen Führung und von den Krankenkassen nicht gewertschätzt wird. Das ist eine Abwertung des Berufs.
Also es ist einfach auch ein massiver Vertrauensbruch. Und für mich heißt es auch, dass meine Sicherheit in meiner Existenz auch letztendlich bröckelt. Ja, also vorher habe ich mich ganz gut gefühlt und auch gut aufgestellt gefühlt, aber jetzt fühle ich mich einfach tatsächlich auch finanziell unsicher und weiß nicht, was kommt denn als nächstes? So aus dahinter, aus dem Hinterhalt.
Unter den Teilnehmenden sehen wir einige Eltern mit Kindern. Für einige PsychotherapeutInnen wirken die Kürzungen weit in das Familienleben hinein.
Das ist eine erhebliche Minimierung des Lohns am Ende des Tages. Das ist für mich schon eine Überlegung, wo ich jetzt überlegen muss, wie kriege ich das kompensiert. Da geht es auch um die Frage, es sind ja durchaus einige Frauen auch in unserem Berufsstand. Ich kann mit einem vollen Sitz gar nicht die Strukturzuschläge erreichen, weil ich eben nicht 60 Stunden in der Woche arbeiten kann. Ne, das geht gar nicht. Dann gleichzeitig Familie, Kind zu versorgen, das funktioniert einfach nicht. Und einige Frauen haben ja noch pflegende Angehörige, eben so der Klassiker. Das geht also weit über die aktuelle Situation hinaus.
Ich bin aktuell, wie man sieht, in Elternzeit, bin gleich mit dem Kleinen dabei. Also letztendlich, meine totale Fixierung aktuell ist natürlich auf meinem Kleinen, auf der Zukunft, wie ich ihm bieten kann. Und das bedeutet für mich konkrete finanzielle Einbuße. Und vielleicht, wenn sich zum Beispiel, wenn ich entscheide, dass die Praxis sich nicht lohnt. Das heißt, ich bin viel gebundener in Anstellungsverhältnis. Ihm kann ich dann auch weniger Zeit bieten. Also meine ganze Welt dreht sich jetzt um das Thema. Und entsprechend ist das Wichtigste gerade für mich.
Die Demonstration ist von jungen Menschen des Aktionsbündnisses Psychotherapie organisiert worden. Denn auch für angehende PsychotherapeutInnen sind die Kürzungen ein schwerwiegendes Zeichen.
Also ich bin noch im Studium und am Ende in meinem Master und bin dann in meiner Weiterbildung betroffen in den nächsten Jahren, weil ich da weniger Geld bekommen werde und natürlich in Zukunft davon. Und ich frage mich, lohnt sich der ganze Aufwand, den ich hier reinstecke, wenn ich am Ende weniger Geld bekomme? Und wird nicht vielleicht, wenn jetzt eine erste Kürzung passiert, werden dann nicht vielleicht noch mehr Kürzungen passieren? Also ich fühle mich schon unsicherer. Dass eventuell weniger Menschen diesen Beruf erlernen wollen und nachkommen, dass es da Engpässe gibt.
Ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, so um Rat gebeten, weil ich frischer probiert bin, wie man das so macht mit Praxis. Er meint, naja, entweder kannst du eine Praxis aufmachen, Leute behandeln und überleben, oder du musst dir überlegen, wie du eigentlich Geld verdienst. Und das ist jetzt vor der Kürzung. Das heißt, auch jetzt muss man sich was Zusätzliches denken. Nach der Kürzung, ob es sich überhaupt noch lohnt. Ne?
Das heißt, es gibt ein erhebliches Nachwuchsproblem jetzt schon. Wir haben ja ohnehin viel zu wenig zugelassene Therapeuten. Es mangelt ja weniger an den aktuellen Therapeuten, die gerne würden, sondern auch an den Kassensitzen, die nicht freigegeben werden. Und der Nachwuchs überlegt jetzt in Teilen schon. Also das kriegt man schon mit, dass sie natürlich anfangen zu rechnen. Die Kosten sind horrend, wir müssen alles selber finanzieren. Das ist schon eine Bedrohung, ja, klar. Und wenn ambulante Therapeuten weniger werden, wage ich zu behaupten, dass das System langfristig zusammenbricht.
Schon jetzt ist es für psychisch Erkrankte mit gesetzlicher Versicherung eine Herausforderung, eine Chance auf einen Therapieplatz zu bekommen. Die Kürzungen bedeuten am Ende, dass dieses Problem größer werden könnte und Psychotherapie zu einem Luxusgut.
Ja, es geht darum, dass Psychotherapie als allgemeines Gut in der Bevölkerung hochgehalten wird und dass Menschen, die nicht unbedingt viel Geld haben, trotzdem kassenärztlich auch Psychotherapie bekommen können. Und in dem Fall, wie es jetzt passiert, kann man davon ausgehen, dass kassenärztliche Psychotherapie schlechter bezahlt wird und deswegen Selbstzahler eher bevorzugt werden und letztendlich diejenigen, die mehr Geld haben, mehr Psychotherapie bekommen, diejenigen, die weniger Geld haben, weniger.
Die Wartezeiten von Patienten, denen ich gerne zum Beispiel Therapie anbieten würde, sind einfach enorm. Und die Leute, die wirklich Therapie brauchen, nicht zur Therapie kommen. Das heißt, sie enden im schlechtesten Fall stationär. Und das wünscht man keinem.
Kürzungen einerseits könnten natürlich dazu führen, dass man als Psychotherapeut überlegt, wie ich die wieder ausgleichen könnte. Ja, gegebenenfalls. Das würde bedeuten, dass ich vielleicht den ein oder anderen Privatpatienten behandeln würde, was natürlich dann wieder zulasten der gesetzlich versicherten Patienten sich niederschlagen würde.
Der Rattenschwanz zieht sich entlang. Wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir nicht gut arbeiten können, können wir natürlich auch unsere Patienten nicht gut versorgen. Und letztendlich wird sich das dann in die Bevölkerung mit reintragen und die Krankenzahlen, die werden wieder steigen und unsere Patienten, die bleiben auf der Strecke, zumindest die der gesetzlichen Krankenkassen.
Psychisch Erkrankte gut behandeln zu können, hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung.
Also wir haben einen hohen Prozentsatz von Menschen mit psychischen Krankheiten. Die, die noch kränker sind, gehen oft nicht, sollten das aber können. Viele sind unversorgt. Das wirkt sich wirtschaftlich aus, wenn psychisch Kranke nicht versorgt werden. Es ist einfach unglaublich, dass man bei der Gruppe ansetzt, die keine Porsche-Fahrer sind und wo man denkt, die wehren sich nicht richtig.
Wenn ich die aktuellen Zahlen richtig im Kopf habe, dann sind es im Schnitt ungefähr 50% aller Krankmeldungen, die auf psychische Ursachen berufen. Ich glaube auch im Vergleich zu den Kosten, ich glaube 1 Euro, den man in Psychotherapie investiert, bringt 4 Euro raus. Man kann sich das also am Ende ganz gut zusammenreimen, dass wir auf jeden Fall sehr systemrelevant sind.
Wir fordern eine Erhöhung von unserem Lohn. Eigentlich nicht die Kürzung, sondern andersrum. Einfach ganz, ganz einfach. Erhöhen Sie um 10%, weil warum nicht?
Ich fordere, dass wir gerecht bezahlt werden und dass es Sicherheit für die Zukunft gibt und dass, wenn gekürzt werden muss in der Kasse in Deutschland, dass es dann ein gut begründetes, argumentativ gut begründetes systemisches Vorgehen gibt, das an verschiedenen Ecken spart, aber vor allem auch an denen, die jetzt schon sehr, sehr viel Geld machen und nicht an denen, die einfach wenig Chance haben zu streiken und eine kleine Lobby oder gar keine Lobby?
Ich fordere Transparenz, ich fordere eine finanzielle Sicherheit und Ehrlichkeit. Also weil halt wirklich viele Fakten einfach nicht stimmen. Und was ich auch fordere, ist, dass dieses komplette Vergütungssystem überarbeitet wird.
Und dann geht es natürlich auch um die großen Themen auch. Gerne geht es darum, wie schon gesagt wurde, braucht es wirklich 83 Krassen? Braucht es sie tatsächlich? Braucht es so horrende Löhne für die übersten Köpfe? Da müssten wir eigentlich mal ran. Darum geht es alles.
Das war der Bericht von Martin und Asmus über die gestrige Demonstration, die am Thüringer Landtag gegen die Kürzung der Honorare von PsychotherapeutInnen stattgefunden hat. Wir spielen eine Musik. Dreams war das von Fleetwood Mac. Und wir kommen zu einem anderen Thema, über das es einen Beitrag gibt, nämlich einen Bericht über das Schülerparlament. Caro hat das beigesteuert, diesen Beitrag. Und bevor ich diesen Bericht abspiele, noch eine passende Musik dazu von Status Quo Democracy.
Unsere Bürgermeister Was ihr da gerade gehört habt, ist der Beginn der 20. Vollversammlung des Erfurter Schülerparlaments am 20.03.2026. Auf ihrer Website schreibt das Schülerparlament über sich selbst: Wir sind die Interessenvertretung aller Erfurter Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Unabhängig, überparteilich und frei in der Wahl unserer Themen setzen wir uns mit einer starken Stimme für eure Anliegen ein. Unser Ziel ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv in demokratische Prozesse einzubringen, ihre Ideen einzubringen und gemeinsam die Zukunft mitzugestalten. All dies geschieht auf der Vollversammlung. Hier treffen alle Mitglieder des Schülerparlaments aufeinander. Um 9 startete der erste Tagesordnungspunkt, die Begrüßung. Neben der Begrüßung vom Vorstand kam auch Andreas Horn, der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, und richtete ein paar Worte an das Schülerparlament.
Und ihr wolltet jedes Mal auf eine Challenge ein. Diesmal ist es Cardio. Letztes Mal war es unten gewesen, und wieder gefragt, ob es geschlagen wird. Irgendwas baut ihr immer ein. Also, herzlich willkommen im Ratssitzungssaal des Rathauses. Ihr seht, dass wir in geballter Führungsstärke da sind. Die Herren sind vertreten, Frau Kroll ist vertreten und meine Bürgermeisterin ist vertreten, die nachher was mit euch noch fachlich auch diskutieren will. Ich freue mich, dass ihr Mitgliederzuwachs habt und damit auch zeigt, dass Mitbestimmung bei euch eben nicht vorbeigeht und dass ihr mitbestimmen wollt. Und ich denke auch wirklich, dass Mitbestimmung, so wie ihr sie macht, zum 20. Mal in dieser Form auch keine Frage des Alters ist, und Mitbestimmung ist eine Frage der Haltung. Und ihr zeigt ganz deutlich die Haltung. Das finde ich sehr schön. Da bedanke ich mich, Herr Oberbürgermeister der Landeshauptstadt.
Nach einer kurzen Fragerunde an den OB ging es dann schon direkt weiter mit den Rechenschaftsberichten der Ausschüsse des Parlamentsrats und des Vorstands. In ihnen wird erläutert, was die einzelnen Gruppierungen in der Zeit zwischen 2 Vollversammlungen erledigt haben.
Der auf der letzten, also der 19. Vollversammlung beschlossen wurde. Zu diesem Zweck haben wir einen Vorschuss gegründet. Dabei haben sich dann der Thema-Vorstand mit den Antragstellern zusammengesetzt, und der Unterausschuss befindet sich gerade in der Planungsphase. Vorrangig wird hier die Umsetzung eines Volleyballturniers in der Kindsporthalle angestrebt. Grobe Konzept- und Sicherheitskonzepte gibt es auch in dem Fall, aber werden dann in nächster Zeit präzisiert. Und darüber hinaus wurde auch der erste Kontakt mit BAM, also der Beteiligungsstruktur in Erfurt und dem Amt für Bildung, aufgenommen. Dadurch ergeben sich auch einige organisatorische Grundlagen, die langsam auch Gestalt annehmen. Neben den sportlichen Aktivitäten hat auf jeden Fall eben neue Konstituierten im Gremium des Schülerparlaments, dem Parlamentsrat mit 2 Mitgliedern, ist vertreten und verfolgt dessen Arbeit aktiv. Parallel dazu intensiviert der Ausschuss ihre Bemühungen im Bereich der Social Media Präsenz, um künftig nicht nur neue Menschen erfolgreich zu erreichen, sondern sie auch anzusprechen. In dem Zusammenhang wird auch auf der heutigen 20. Vollversammlung umfangreiches Videomaterial produziert, das zur weiteren Öffentlichkeitsarbeit beitragen soll. Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich aus einem neuen, weiteren Projekt des Ausschusses. Erstmal wird sie in diesem Jahr zum ersten Mal an der interkulturellen Woche teilnehmen, die im August bzw. September stattfinden wird. Hierzu liegen bereits konkrete Ideen vor, die konsequent weiterverfolgt werden. Und darüber hinaus ist der Vorstand und der Ausschuss in kommender Zeit mit einem neuen Auftrag befasst, der heute zur Debatte steht. Allgemein geht es um die Planung und Durchführung der 10. Jubiläumsfeier zum Gegenstand hat. Dazu wird es später aber mehr. Abschließend zu berichten ist, dass der Vorstand in den vergangenen Wochen beschlossen hat, erneut eine Weihnachtsfeier durchzuführen, aber diesmal mit größerem Umfang und mit einem gesteigerten Anspruch. Also insgesamt zeigt sich, dass der KEPA-Ausschuss in vielfältigen Bereichen aktiv ist und kontinuierlich an ihrer Arbeit weiterarbeitet. Falls es Interesse oder Fragen aus eurer Seite gibt,
das ist häufig eine ganze Menge, wie man aus dem Rechenschaftsbericht des Kulturentwicklungs- und Projektplanungsausschusses hört. Im Anschluss daran gab es dann 2 Methodenteile, dann kam auch schon der Höhepunkt einer jeden Vollversammlung, die Antragsdebatte. Zwischenzeitlich gesellten sich auch die Stadträte David Marcher von Bündnis 90 Die Grünen und Lili Wrede von der CDU zu der Debatte dazu. In der Antragsdebatte wurden allerdings auch 2 langjährige Mitglieder verabschiedet. Darunter Connor. Er war lange Zeit im Ausschuss für Berufsschüler aktiv und übernahm sogar dessen Vorsitz. In einem Gespräch sagte er mir, er würde sich zwar aus dem aktiven Ehrenamt im Schülerparlament zurückziehen, aber weiterhin involviert bleiben.
Ich habe viele Freunde im Schülerparlament und dadurch werde ich immer Kontakte pflegen, solange natürlich meine Freunde auch noch im Schülerparlament sind. Also zum Beispiel der aktuelle Vorsitzende Lennart Schuster ist ja auch noch ein guter Freund. Ein sehr, sehr guter Freund und deswegen bin ich ja im Kontakt und ich werde ja vieles erfahren und viel auch gerne beraten. Auch in meinem Berufsschulausschluss muss ich ja meinen Posten weitergeben und vielleicht ergeben sich da ja auch neue Freundschaften oder sogar neue, weiß ich gar nicht, wie sagt man, neue Zukunftsvisionen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bleibe ich noch dem Schülerparlament treu, trotz dass ich Erfurt verlassen werde. Aber ja, alle Wege führen vielleicht nach zum Schülerparlament, würde man sagen.
Und auch der Vorstand verabschiedete die stellvertretende Vorsitzende Tina.
Also prinzipiell geht es für mich einfach nur darum, dass mir die Arbeit hier im Vorstand so viel Spaß gemacht hat. Ich aber eben jetzt karrieretechnisch ein bisschen ein paar Veränderungen durchlebe, zum Beispiel, weil ich jetzt einen Job habe und nebenbei ja auch noch Abi mache und die Klausurenphase natürlich auch immer ziemlich stressig ist. Deswegen ist das jetzt mein Hauptfokus, der Job und die Klausurenphase bzw. das Abitur. Ich bleibe im Schülerparlament einmal in der Position als Schriftführerin des Absatz erhalten, aber andererseits auch, weil ich eben einfach weiterhin Delegierte bleiben werde.
Genau deshalb war auch direkt eine Wahl für ihre Nachfolge angesetzt. Aus 4 Bewerbungen ging am Ende Maja erfolgreich hervor. Wie man sich nach so einer gewonnenen Wahl fühlt, habe ich sie gefragt.
Also im ersten Moment war das halt schon erstmal so, oh mein Gott, jetzt ist es doch was geworden, weil für mich war es relativ spontan. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei, aber das war schon so ein Gefühl so, oha, ich kann doch noch mehr machen.
Sie geht zudem zuversichtlich und mit Ambition in ihre neue Position.
Also ich versuche auf jeden Fall weiter dran zu bleiben, auch an meinen eigenen Anträgen. Ich versuche die Meinungen, die wir hier bei uns im Schülerparlament haben, nach außen hin zu vertreten und einfach, dass das Schülerparlament noch populärer wird.
Sie wird dabei auf jeden Fall bis zum Dezember im Amt bleiben, denn dann endet die Legislatur des Vorstands und es gibt Neuwahlen. Alles in allem zieht Marlene Theisel vom Vorstand des Schülerparlaments eine positive Bilanz von der Vollversammlung.
Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Es gab viele neue Menschen, die viele neue Ideen eingebracht haben. Auch vor allem jüngere Leute. Also nicht unsere typische Zielgruppe von so 16 bis 18, sondern wirklich 12-jährige junge Menschen, die dazugekommen sind, ihre Ideen eingebracht haben und Lust hatten mitzuwirken. Es kamen auch einige neue Ideen auf. Einerseits zum Thema Schulgestaltung, aber auch generell Lebensgestaltung von jungen Menschen. Zum Beispiel der Nutzung von Sportflächen. Also diverse Ideen. Mir hat es mega gefallen.
Vielen Dank, Caro, für deinen Bericht von der 20. Vollversammlung des Erfurter Schülerparlaments. Und wir haben eine Musik, die thematisch überhaupt nicht dazu passt, aber die vom Datum her zum heutigen Tag ganz gut passt, nämlich am 26. März 1973 betrat eine Gruppe die internationale Bühne mit einem Debütalbum und dieses Debütalbum trug den Titel dieses Songs.
Der Kuh ist so, die waren auf vielen Domen.
Tja, mit diesem Song, mit diesem Album begann die internationale Karriere dieser Gruppe ABBA, die ja doch über längere Zeit hin die Musikszene maßgeblich beeinflusst hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Dieses Debütalbum Ring Ring und den Song aus diesem Debütalbum ebenfalls mit der Bezeichnung Ring Ring haben wir gerade gehört. Und Ring Ring, wer genau zugehört hat, wird bemerkt haben, dass es die Originalfassung war von diesem Album, das gar nicht zunächst in Englisch erschien, sondern eben in Schwedisch. Und das haben wir gerade gehört. Wir kommen thematisch aber zurück zum Thema Demokratie. Am vergangenen 18.03., am Mittwoch der vergangenen Woche, fand im Angermuseum nämlich eine Veranstaltung statt, die den Titel trug »In Bewegung bleiben« zum Tag der Demokratiegeschichte. Organisiert war das als ein Podiumsgespräch zwischen Professor Dr. Elke Werner, der Direktorin der Erfurter Kunstmuseen, die sich unterhielt mit der Künstlerin Gabriele Stötzer und Monique Förster, der künstlerischen Leiterin des Kunsthauses Erfurt. Und es ging um die Rolle der Kunst im Demokratieprozess 1989. Denn in diesem Prozess und in der damaligen Zeit in der Kunst hatten beide Künstlerinnen ganz maßgeblich mitgewirkt, und Elke Werner hat den Abend mit dieser Anmoderation auch begonnen, und dann haben sich die drei über die Vergangenheit im Grunde genommen unterhalten, und man kam natürlich auch teilweise auf die Frage zurück, was bedeutet heute Kunst eigentlich im Demokratieprozess? Es wurde klar in der Darstellung der beiden Künstlerinnen, dass es eine Künstlerinnengruppe gab, die einzige, wenn ich das richtig verstanden habe, die es in der DDR je gegeben hat hier in Erfurt, nicht nur hier in Erfurt, sondern eben in der DDR die einzige, die ihre Rolle in dem Demokratieprozess erst gefunden hat, als er gewissermaßen parallel stattgefunden hat. Aber diese Gruppe musste erst einmal bestanden haben. Sie hat sich nicht in diesem Moment gebildet, sondern es gab sie schon eine ganze Weile vorher. Und in diesem Prozess spielte, wie Gabriele Stötzer dann dargestellt hat in der Veranstaltung, eine relativ große Gruppe, das, was diese Künstlerinnengruppe gemacht hat. Zum Beispiel zitierte sie aus einem offenen Brief an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Und das fand doch einigen Anklang bei den Zuhörern. Und eine noch wichtigere Rolle spielte diese Gruppe am 4.12.1989 mit der Besetzung der Stasi-Zentrale hier in Erfurt durch diese Frauengruppe. Das war wohl die einzige Dienststelle, die in dieser Art und Weise besetzt worden ist in der ganzen damaligen DDR und wodurch verhindert worden ist, dass die Unterlagen, die dort aufbewahrt wurden, vernichtet werden konnten.
Ich konnte leider die Veranstaltung selber nicht mitschneiden und deswegen ist aus der Veranstaltung selbst akustisch jetzt von mir kein Dokument zu hören. Das ist aber auch nicht so wichtig, denn den Charakter einer Veranstaltung kann man ja auch ablesen an den Reaktionen und den Bewertungen. Und die habe ich danach abgefragt. Und zunächst habe ich Elke Werner gefragt, was eigentlich zu der Idee diese Veranstaltung durchzuführen beigetragen hat.
Also der Impuls war tatsächlich einfach mitzumachen an diesem ersten Tag der Demokratiegeschichte. Demokratie eben für mich auch wirklich eine ganz wichtige politische Form, Staatsform, und dann hier im Kunstkontext im Angermuseum mit ja, zwei prominenten Referentinnen und dem Publikum zu diskutieren, welche Rolle hat die Kunst, haben Künstlerinnen in solchen politischen Kontexten, welche Wirkmacht können sie da entfalten, das hat mich total interessiert und insofern war das Setting und der Ausgang offen.
Und nachdem diese Veranstaltung stattgefunden hatte, habe ich natürlich Besucherinnen, es waren nur Damen dabei, die ich gefragt habe, das ist aber jetzt Zufall, ich habe diese Besucherinnen gefragt, warum sie eigentlich hergekommen sind, und das war noch sehr viel unmittelbarer, weil viele nämlich eine persönliche Geschichte damit verbunden haben, und diese Äußerungen auf die Frage, warum sind sie gekommen, die habe ich jetzt einfach mal hintereinander geschnitten.
Mich interessiert diese Frage ganz grundsätzlich und sehr stark. Ich bin im Laufe der Jahre, die ich hier lebe, mit Gabriele Stötzer in Kontakt gekommen. Aber mein allerältester Kontakt, mein erster Gang sozusagen in Erfurt, war zu Monique Förster ins Kunsthaus. Zu einer Performance übrigens damals von einer jungen Frau. Also ich bin einfach eng hinverbunden. Und alles, was ich mehr lese und sehe über die Künstlerinnengruppe, über die Zeit des Aufbruchs, wie sie ihn gestaltet haben, was ich lesen kann, was ich durch die Frauen, die es noch gibt, wahrnehme, interessiert mich einfach, es geht mich an. Und ich möchte es sehr gerne noch lebendiger in unsere Stadtgesellschaft hinein auch bringen.
Meinen Sie mit Thema auch diese Verbindung von Kunst und Demokratie?
Absolut, absolut. Das lässt mein Herz aufgehen, wenn ich das so höre. Weil es so schwierig geworden ist. Wir müssen ja ganz grundsätzlich immer weiter erklären und darüber nachdenken, was Demokratie ist. Es ist nicht mehr ganz selbstverständlich. Ja, Sie und ich sind da ein bisschen skeptisch, weil wir irgendwie denken, war doch eigentlich mal klar, was es ist. Egal, wie wir das jetzt beurteilen, diese Diskussion über Demokratie oder nicht. Aber die Verbindung mit dem Künstlerischen und tatsächlich dann auch mit den unterschiedlichen Zugängen, die die beiden Frauen haben. Monique Förster sehr stark über das Textuelle und die Wörter unter Umständen ganz an der Basis. Gabriele Stötzer immer, auch wenn ich sie auf dem Campus gesehen habe und sie gerade von einem Studium Fundamentale Seminar kam, die Körper sind mit drin, die Körper der Studierenden, Körperlichkeit des Künstlerischen auch, beziehungsweise wie aus dem Körperlichen heraus Kunst entstehen kann. Das finde ich dann ganz großartig, wenn wir das kombinieren mit der sehr intellektuellen Aufgabe, Demokratie so zu denken und zu vermitteln, dass sie lebbar bleibt und gelebt wird und gewollt wird.
Dankeschön.
Ich war neugierig.
Weil
ich
Worauf?
Ich war zur Wende 18 Jahre alt und hatte jetzt schon viel von der Künstlerin gehört, Frau Stötzer. Hatte mit ihr mal ein Video gesehen und war einfach wirklich neugierig, was sie erzählt über die DDR, über Widerstand in der DDR. Bin jetzt selber künstlerisch nicht so ganz bewandert, bin die Gleichstellungsbeauftragte von Erfurt und interessiere mich natürlich ohnehin für Frauengeschichte, auch für Kunst, aber eben auch für die Politik. Ne? Also wie ist es gewesen? Da hat sie jetzt nicht ganz so viel erzählt, finde ich. Der Fokus war mehr auf der Kunst, aber das könnte ich ja jetzt noch nachholen. Man muss halt gucken, wie Kunst innerhalb eines Zeitabschnitts funktioniert. Wenn Kunst beispielsweise in der DDR mit Widerstand, mit Power, mit etwas, was nicht passte zu dem sozialistischen Staat, passierte, dann war das natürlich ein ganz anderes Gefühl. Also es wurde ja erzählt, dass Kunst in Wohnungen stattfand, also Lesungen, Ausstellungen oder der offene Brief an Erich Honecker. Also das hat mich total beeindruckt, weil ich nicht wusste, dass man schon damals erstens offene Briefe geschrieben hat und dann noch ausgerechnet an Erich Honecker. Also ich bin wirklich voller Ehrfurcht für die Frauen, die das gemacht haben, die sich das gewagt haben und eigentlich genau wussten, dass das sehr hohe persönliche Konsequenzen haben könnte. Und Gott sei Dank ist es nicht so gewesen.
Dankeschön.
Die Frauen sind sehr stark hier, muss ich sagen. Mich beeindruckt.
Ja, mir geht es also auch so. Also erstmal war ich sehr neugierig, Frau Stetzer persönlich mal zu erleben. Ich habe viel von ihr gehört. Ich komme also auch eigentlich ursprünglich ja aus dem Westen und finde auch dann so Zeitzeugengespräche interessant und auch gerade eben die Kultur, wie man im Untergrund arbeitet, um dann an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Risiken, die damit verbunden waren. Ja, es war jetzt für mich ein sehr interessanter, erfüllender Abend.
Und wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also ich kannte die Frau Stötzer, ich bin Erfurterin und wollte halt einfach diesmal erleben heute Abend. Ich hatte ihre Ausstellung gesehen im Rahmen dieser Künstlerinnengruppe 24 in der Kunsthalle. Und ja, es interessiert mich einfach auch ihr Leben. Und wo ich sage, obwohl ich hier groß geworden bin, habe ich nicht so viel, ich habe mich nicht in diesen Kunstsphären bewegt früher. Das ist halt für mich jetzt auch so in den letzten Jahren so ein bisschen was Neues und Kennenlernen. Und ich bin manchmal wirklich richtig, was es alles gegeben hat in der DDR. Ja, das ist mir, so manches ist mir da einfach entgangen, weil es war halt nicht mein Weg. Aber heute umso mehr, muss ich ehrlich sagen.
Ja, weil mich verbindet auch eine Gemeinsamkeit mit Gabriele Stötzer, sondern ich war auch politisch inhaftiert in der Andreasstraße. Und ich war heute hier und hatte eine Tandemführung mit dem Gedenkstättenleiter Jochen Voigt und habe dann anschließend jetzt noch hier die Veranstaltung miterlebt und nicht ganz von Anfang an. Aber das verbindet mich jetzt mit Frau Stötzer. Wir haben also beide gelitten in der Andreasstraße. Zu Gabriele Stötzer und zu der Besetzung der Andreasstraße, da kann ich noch einen Satz zu sagen, wenn Sie interessiert sind. Und zwar war ich ja am 29. Februar 1988 inhaftiert worden. Paragraph 214 Absatz 1 Beeinträchtigung staatlicher Organe. Und nachdem dann man wieder zurückgekehrt ist an den Ort, im Prinzip, wo das Leid geschehen ist, hatten wir gar nichts in der Hand. Also die Akten bei uns im Kreis, wo ich herkomme, Worbis, also ich wohnte im Eichsfeld, wo das passiert ist, die Inhaftierung, die wurden alle vernichtet. Und durch die mutige Besetzung der Erfurterin haben wir unsere Haftakten bekommen. Also durch die Besetzung der Andreasstraße wurde das gesichert und die wurden oben in der Haftetage im Prinzip in die Zellen gebracht und die wurden verplombt. Und dadurch habe ich heute als Betroffene überhaupt was in der Hand. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Soweit ein paar Besucherinnen, die sich diesen Tag der Demokratiegeschichte am 18.03. im Anger Museum besucht haben und daran zu einem großen Teil mitgewirkt haben. Es war nämlich auch für das Publikum die Möglichkeit gegeben, sich einzumischen. Einmischen ist das eine und das Motto dieser Veranstaltung, in Bewegung bleiben, ist vielleicht das andere. Und zu diesem Motto habe ich dann aber Gabriele Stötzer selber nochmal befragt, was das damals bedeutet hat und was es denn eventuell heute bedeuten könnte.
Das hat sich selber bewegt. Also das ist ganz komisch, wenn man sagen sollte, ob man das alleine geschafft hat. Letztendlich war es wichtig, und das ist die These von heute Abend, sich selber in Bewegung zu bringen. Also so ein diktatorisches System ist so zerstörerisch oder individuell. Das verfolgt ja das Individuelle. Ja? Und die meisten Leute hören dann ganz auf oder verkrampfen sich oder sind traumatisiert. Ich hatte auch oft so Zustände, wo ich gedacht habe, dass sie mich auslöschen wollen. Was ich dann hinterher natürlich begriffen habe, dass es wirklich so war. Ja? Dass sie ständig überlegt haben, soll ich in den Knast oder in die Psychiatrie. wenn jemand so ist und nicht aufgibt. Ja, aber ich muss schon sagen, dass sie einen ziemlich erwischen können. Ja. Und dann musste man sich immer überlegen, was mache ich jetzt, um weiter zu existieren. Und bei mir war das dann so, ich bin auch in der Kunst immer sehr gesprungen. Ja. Also es kam immer auf mich zu und wollte materialisiert werden. Ja. Und dann wusste ich genau, das ist eine Idee, die schreibe ich. Bestimmte Sachen mussten ausgesprochen werden. Oder ein Foto, wo ich den Schrei fotografiert habe. Also bestimmte Sachen, die haben sich selber in meinen Kopf gesetzt. Und da wusste ich genau, das musste schreiben, das musste fotografieren, da musste ein Film damit machen. Da arbeitest du mit Ton. Also das war also eigentlich ziemlich einfach. Ne? Und was die Leute damals so ein bisschen irritiert hat, weil die meinen, entweder malt mal oder arbeitet doch mal richtig tief eine Sache aus, ja, und da war ich schon wieder anders. Aber meiner Meinung nach ist das auch sowas wie Hase und Igel, ne? Du springst immer hin und her, um eigentlich nicht fixiert zu werden, um den letzten Todesstoß zu erleiden. Und es ging um Tod oder Leben in dieser Zeit und man musste eigentlich diesem Schwert entfliehen. Aber das war keine Flucht, was ich gemacht habe. Es war im Grunde genommen immer Samen setzen und entwickeln. Also was ich sagen wollte mit dieser Entwicklung von der ersten Künstlerinnengruppe, dann zu mehreren Künstlerinnengruppen oder zu mehreren Frauengruppen, dann zu die Frauengruppen, die haben sich immer einmal die Woche getroffen, dann in diesem größeren Verbund, was sich zu Frauen für Veränderungen entwickelt hat, dass wir uns dann einmal im Monat gesehen haben, bis das natürlich immer schneller wird. Also wenn die Politik schneller wird, dann wird man letztendlich auch, wenn man erwischt wird von der Politik, schneller. Ja? Aber das habe ich vorhin nicht gesagt und das ist ganz wichtig. Für mich, ich bin ja als Studentin exmatrikuliert worden. Ich bin ja dann für die Biermann-Sache war ich im Knast oder so. Das ist ja alles politisch. Und letztendlich war ich eine sehr, sehr gute Studentin und ich wollte eigentlich wissen, war für mich Zukunft. Ja? Und plötzlich war ich da an der Hochschule und da haben die mir kein Wissen mehr gegeben. Also war meine Zukunft schon zu Ende. Ja? Und ich habe um meine Zukunft gekämpft, wo ich mehr wissen wollte. Ja? Und das hat dann plötzlich aufgehört. Ja? Und trotzdem musste man versuchen, aber ein anderes Wissen zu erhalten. Ja? Und dann habe ich einfach das genommen, was mir zur Verfügung stand. Dann habe ich einfach viel über den Knast erfahren oder über das erfahren, über den Untergrund. Aber was dahinter steht, ist einfach eine lange Tour von Leben. Ne? Also um die Stasi zu besetzen mit einer Frauengruppe, mussten wir im jahrelang vorher die Frauengruppe auch leben. Ja, also hinter allem Widerstand und das wird dann immer so getan, als ob das schon spontan oder Moment ist oder eine Jahreszahl. Wir haben das jahrelang gelebt und das ist eben die Bewegung, das Leben ist die Bewegung und danach ist es kulminiert und danach ist man bereit, in dem Moment, klack, die Stasi muss besetzt werden, natürlich. Wir haben Performance gemacht, wir haben uns überall immer in der Öffentlichkeit gestellt, in der Kirche oder im Staat, ja. Ja, aber das Wichtigste ist mir wirklich, dass es eine Lebenszeit ist, die dann plötzlich so einen politischen Umschwung macht. Und das ist mir wichtig, dass das auch Zeit kostet. Na?
Jetzt komme ich mal zu heute. Ha. Das Motto heute heißt in Bewegung bleiben. Ich komme deswegen drauf, weil ich mich gefragt habe, damals in Bewegung kommen. Ist es heute so, dass in Bewegung bleiben eigentlich dieselbe Bedeutung gewonnen hat? Oder andersrum platt gefragt, ist Demokratie faul geworden? Muss man sie wieder bewegen?
Ach, das ist so, es gibt so einen Schriftsteller, der hat gesagt, das ist ein weites Feld. Ja? Also erstmal ist es so, dass die Leute aus der DDR, die wollten die Banane und die Demokratie und alle Freiheiten haben. Also die wollten alle Freiheiten haben. Also ich denke, Redefreiheit oder Reisefreiheit, Studienfreiheit und so weiter, das waren also einzelne Begriffe. Aber was die Demokratie ist, also das Lernen, das heißt eigentlich da drinnen leben und damit umgehen, das ist wie im Auto, lange Autofahren, bis man das kennt und weiß und denkt, das weiß man schon immer. Und das ist uns eigentlich verloren gegangen, weil wir das nicht hatten. Wir wissen natürlich,